Er war krank. Schon seit einigen Tagen fühlte er sich nicht wohl. Schauer liefen ihm den Rücken hinab. Die Kiefer begannen zu zittern. Auf seine heiße Stirn trat kalter Schweiß. Zunächst wollte er es nicht wahrhaben, er tat, als sei nichts geschehen. Im Büro nahm er den Kopf zwischen beide Hände, um das Brummen zu lindern. Die kleinste Treppe, die er hinaufstieg, versetzte ihn in einen kläglichen Zustand. Nein, so ging es nicht weiter. Er war krank. Er war kaputt. Irgendetwas Unreines war in den Mechanismus geraten, das seine Existenz gefährdete. Was war es? Eine Feder, die sich zwischen zwei Zahnräder geklemmt hatte? Eine Störung im Triebwerk? Oder eine Mikrobe? Der Arzt dieses Stadtviertels, den er aufsuchte, unterrichtete ihn über die Gründe dieses Defekts nicht. Er beschränkte sich darauf, ihm vorsichtshalber eine schwache Dosis Antibiotika und kleine gelbe Dragees zu verschreiben, die er zweimal täglich nehmen musste. Er hatte ihm auch empfohlen, viel Joghurt zu essen. Das klang wie ein Scherz. Doch, das ist unbedingt notwendig. Viel Joghurt. Sie bereichern dadurch Ihre Darmflora. Kommen Sie in einer Woche wieder zu mir. Auf dem Heimweg ging Trajkowski in eine Apotheke. Mit kleinen Pappschachteln in der Tasche, die ihn schon irgendwie beruhigten, kam er wieder heraus. Kaum wieder zu Hause öffnete er die Schachteln, um die Beschreibungen herauszunehmen. Er las sie gewissenhaft durch. Die Medikamente, die ihm verschrieben worden waren, besaßen außergewöhnliche Eigenschaften. Doch am nächsten Abend ging es ihm nicht besser. Seinem gemilderten Optimismus folgte dumpfe Verzweiflung. Er begriff nun, dass die Arzneien keine Wundermittel waren und die kleinen Beschreibungen lediglich Reklametexte darstellten. Natürlich war ihm das bereits bekannt. Dennoch konnte er nicht anders, als das Spiel mitzuspielen, solange ihm nicht das Gegenteil bewiesen wurde. Er lag im Bett. Es war ihm sehr warm, aber er fühlte, dass das nicht genügte. Die bis zur Nase heraufgezogene Bettdecke wurde in der Höhe des Mundes vom Speichel nass. Er hatte nicht die Kraft, die Lider zu bewegen. So hielt er die Augen geöffnet, ohne etwas Bestimmtes zu betrachten. Oder er senkte, sobald er einen Juckreiz verspürte, den eisernen Vorhang der Haut über das Auge, die Dunkelheit rot färbte, wenn er zum Fenster blickte. Er schrumpfte unter dem Deckbett zusammen. Klarer als je war er sich seiner selbst bewusst. Seine Ausmaße waren ihm vertraut. Stundenlang hatte er sich damit beschäftigt, seinen Körper zu beobachten und seine Umrisse nachzuzeichnen, so dass er sich jetzt wie ein Freund vorkam, der einem anderen Pechvogel begegnet. Er versuchte, sich so wenig wie möglich zu verausgaben, um der Schwäche keine Angriffspunkte zu bieten. Die Waden waren gegen die Schenkel gedrückt. Die Knie berührten fast die Bauchwand. Die Ellbogen lagen am Körper. Er hatte die Angstvorstellung, wenn er mit dem Kopf auf dem Kissen ruhte, sein Herz klopfen hören zu müssen. Er drehte sich 10-mal um, ehe er eine Lage fand, die ihm erlaubte, taub zu sein. Denn er konnte es nicht ertragen, diese schrecklichen Laute zu vernehmen, die von der Gebrechlichkeit seiner Existenz zeugten. Er hatte sich oft gefragt, ob nicht jedem Menschen eine bestimmte Anzahl von Herzschlägen gegeben war. Wenn er trotz seiner Anstrengungen das klopfende Herz wahrnahm, das sich in seiner Brust abkämpfte, rettete er sich umgehend unter das Deckbett. Er zog den Kopf unter die Decke und mit weit offenen Augen beobachtete er seinen im Dunkeln zusammengekauerten Körper. Unter diesem Aspekt gebärdete Trajkowski sich selbstsicher und stark. Der scharfe und haftende animalische Geruch faszinierte ihn. Er fühlte sich seltsam beruhigt. Er brauchte seinen Geruch, um seiner Existenz sicher zu sein. Er nötigte sich zu pupsen, damit dieser Geruch noch intensiver wurde, noch unerträglicher. Er blieb so lange wie möglich unter der Bettdecke. Er erstickte fast. Doch wenn er wieder an die frische Luft hervorkam, war er gestärkt. Er zweifelte weniger am Ausgang der Krankheit. Eine erneute Zuversichtlichkeit trat an die Stelle seiner Angst. Nachts verschlechterte sich sein Zustand. Er wachte in schweißnassen Kissen auf. Er klapperte mit den Zähnen. Durch das Fieber war er so lethargisch, dass er nicht einmal mehr Angst hatte. Er hüllte sich in eine Wolldecke und machte sich auf einem kleinen elektrischen Kocher, der noch von der früheren Mieterin stammte, Wasser heiß. Als das Wasser gekocht hatte, bereitete er sich ein einfaches Getränk auf, indem er es durch ein mit altem, verblichenem Tee gefülltes Sieb goss. Zusammen mit den zwei Aspirintabletten, die er damit schluckte, tat ihm das Gebräu gut. Er legte sich wieder ins Bett. Aber sobald er das Licht ausschaltete und die Dunkelheit zurückkehrte, hatte er das Gefühl, dass das Zimmer, in dem er sich befand, genau bis auf die Ausmaße seines Körpers zusammenschrumpfte. Er drohte zu ersticken. So wie er das Licht anmachte, gewann der Raum schlagartig seine normale Größe zurück. Befreit atmete er tief durch, um wieder zu Puste zu kommen. »Es ist idiotisch«, murmelte er. Er löschte das Licht. Wie ein Gummiband, das man an einem Ende loslässt, zog sich das Zimmer über Trelkowski zusammen. Gleich einem Sarkophag umhüllte es ihn, zermalmte seine Brust, quetschte seinen Kopf, drückte seinen Nacken ineinander. Schon erstickte er. Glücklicherweise fand sein Finger im letzten Augenblick den Schalter. Wieder erfolgte die Befreiung so unvermittelt wie beim ersten Mal. Er beschloss, bei Licht einzuschlafen. Doch das war nicht so leicht. Das Zimmer änderte seine Dimensionen zwar nicht, nein, seine Anordnung wandelte sich jetzt. Genauer, das Raumverhältnis zwischen dem Mobiliar der Wohnung. Als sei sie von Wasser überflutet, das nun zu Eis gefror. Der Abstand zwischen den Gegenständen wurde plötzlich greifbar wie ein Eisberg. Und Trelkowski selbst war einer dieser Gegenstände. Wieder war er ein Gefangener. Nicht mehr zwischen den Bergen der Wohnung, sondern zwischen der Leere. Er versuchte, diese Vorstellung von sich abzuschütteln. Vergebens. Über eine Stunde blieb er gefangen. Er schlief noch immer nicht. Ohne ersichtlichen Grund wich auf einmal die Erscheinung. Der Zauber war gebrochen. Zur Probe schloss er ein Auge. Ja, er konnte sich bewegen. Aber seine Bewegung hatte ein neues Phänomen ausgelöst. Er hatte das linke Auge zugemacht, doch das hatte ihm trotz der Einengung des Blickfeldes nichts verborgen. Die Dinge hatten sich allerdings zu seiner Rechten gehäuft. Ungläubig schloss er das rechte Auge. Die Dinge häuften sich sofort zu seiner Linken. Das war nicht möglich. Er wählte als Merkmal einen Fleck auf der Tapete und kniff die Augen zu. Doch wenn er auch seinen Kopf nicht bewegte, vergaß er das Merkmal. Und sobald er sich des ersten Merkmals erinnerte, vergaß er das zweite. Er gab sich vergebliche Mühe. Und da er dauernd zuerst das linke, dann das rechte Auge zukniff, stellte sich eine furchtbare Migräne ein. Der Schmerz benahm ihm den Verstand. Er schloss die Lider. Das Bild des Zimmers schwand nicht. Er sah genauso gut, als wären seine Lider aus Glas. Die Nacht der Albträume nahm schließlich ein Ende. Der Schlaf bemächtigte sich seiner und entließ ihn nicht vor dem späten Nachmittag. Von draußen hörte er die Arbeiter, die die Glasveranda reparierten. Er wollte aufstehen, doch er war zu schwach. Er hatte ein wenig Hunger. Die Einsamkeit überfiel ihn mit all ihren Schrecken. Niemand, der sich um ihn kümmerte, ihn verwöhnte, ihm eine kühle Hand auf die Stirn legte, um das Fieber zu senken. Er war allein, vollkommen allein, als läge er am Sterben, wenn es geschehen würde. Nach wie vielen Tagen würde man seinen Leichnam entdecken? Nach einer Woche? Nach einem Monat? Wer würde zuerst in die Grabkammer eindringen? Die Nachbarn wahrscheinlich. Oder der Hausbesitzer. Man nahm nicht weiter Notiz von ihm, jedoch nur so lange, wie es nicht um die Miete ging. Selbst tot würde man ihm nicht erlauben, kostenlos die Wohnung innezuhaben, die ihm nicht gehörte. Er versuchte zu reagieren. Ich übertreibe. Ich bin gar nicht so allein. Ich lasse mich von meinem Schicksal rühren, aber ich bin überzeugt, wenn ich mich bemühe. Wir werden sehen. Er bemühte sich. Er blickte um sich. Nein, er war allein. Allein, wie er es nie gewesen war. Er legte sich Rechenschaft über die Veränderung ab, die in seinem Leben eingetreten war. Warum? Was war geschehen? Der Eindruck, die Antwort auf der Zunge zu haben, ärgerte ihn. Warum? Es musste eine Antwort geben. Er, der immer von Freunden umgeben war, Verbindungen, allerlei Beziehungen hatte, die er eifersüchtig in der Voraussicht hegte, sie eines Tages zu benötigen. Er befand sich auf einer einsamen Insel inmitten einer Wüste. Wie wenig wusste er von sich. Er kannte sich nicht wieder. Die Hammerschläge der Arbeiter rissen ihn aus seiner Trostlosigkeit. Da sich niemand um Trelkowski kümmerte, kümmerte Trelkowski sich um sich selbst. Zunächst Essen. Er zog sich schlecht und recht an. Es fiel ihm schwer, die Treppe hinunterzugehen. Zuerst empfand er die Schwierigkeit nicht, doch bald verwandelten sich die Holzstufen in Stufen von Stein. Ihre Oberfläche war grob und schlecht geschnitten. Er holperte gegen die Unebenheiten. Er stieß sich hart an den schneidenden Kanten. Dann zweigten von der Haupttreppe unzählige kleine Nebentreppen ab. Kleine, gewundene Treppen, wilde Treppen mit dicht aufeinanderfolgenden Stufen. Treppen, bei denen man nicht wusste, ob man sich auf ihnen oder in ihnen befand. In diesem Labyrinth hatte er Mühe, sich zurechtzufinden. Er verirrte sich oft. Nachdem er eine Treppe hinuntergegangen war, die bald hinaufführte, gelangte er unter eine Decke. Hier gab es keine Tür und keinen Ausstieg, die weitergeführt hätten. Nichts als eine weiße und glatte Decke, die ihn zwang, den Kopf einzuziehen. Er wollte sich damit abfinden und kehrt machen, aber er schwankte, als drehe sich die Treppe im Gleichgewicht um eine Achse, sobald er ein bestimmtes Niveau erreichte. Anstatt hinunterzugehen, musste er hinaufsteigen, dann hinabgehen, anstatt hinaufzusteigen. Trelkowski war todmüde. Seit wie vielen Jahrhunderten irrte er in diesem höllischen Gebälk umher? Er wusste es nicht. Er war sich nur dunkel bewusst, dass er weitergehen musste. Oft sprangen Köpfe aus den Wänden hervor, um ihn neugierig zu beobachten. Die Gesichter waren ausdruckslos, und dennoch vernahm er Gelächter und Gekicher. Die Köpfe verharrten niemals lange. Sie verschwanden sehr schnell, doch etwas weiter hinten tauchten andere, ihnen ähnliche Köpfe auf, um Trelkowski zu mustern. Er hatte Lust, mit einer riesigen Rasierklinge an den Wänden entlang zu rennen, um alles daraus Hervortretende abzuschneiden. Leider besaß er keine Klinge. Er bemerkte nicht, dass er das Erdgeschoss erreicht hatte. Er drehte sich weiter, stieg hinab und hinauf. Schließlich gewahrte er die gähnende Öffnung an dem Gewölbe. Das Licht ließ ihn taumeln. Er erinnerte sich jetzt nicht mehr des Beginns seiner Expedition. Sein Hunger war verflogen. Das einzig bleibende Verlangen, das er hatte, war, in seinem Bett zu liegen. Seine Krankheit musste ernsthafter sein, als er geglaubt hatte. Der Rückweg verlief ohne Hindernisse. Er besaß nicht mehr die Kraft, sich zu entkleiden. Er glitt unter die Bettdecke, ohne die Schuhe auszuziehen. Doch auch so klapperte er noch mit den Zähnen. Als er aufwachte, war es Nacht. Es ging ihm nicht besser, aber die vom Fieber herrührende Benommenheit war gewichen und hatte einem gewöhnlichen Gefühl der Klarsicht Platz gemacht. Das Aufstehen bereitete ihm keine Mühe. Misstrauisch wagte er einige Schritte, doch ihn schwindelte nicht. Er hatte eher den Eindruck, über dem Boden zu schweben. Diese Besserung erlaubte ihm, seine Kleider abzulegen. Er trat ans Fenster, um seine Sachen über eine Stuhllehne zu hängen. Automatisch blickte er zu der gegenüberliegenden Luke. Er sah eine Frau über das Loch der Toilette gehockt. Er erkannte sie auf Anhieb. Simon Schul. Er drückte seine Nase an die Scheibe. Da wandte sie ihm langsam, als hätte sie seine Gedanken erraten, das Gesicht zu. Mit einer Hand begann sie den Verband, der es umhüllte, abzuwickeln. Sie ließ nur die untere Hälfte bis zum Ansatz der Nase sichtbar werden. Ihr Mund war zu einem abscheulichen Lächeln verzogen. Sie rührte sich nicht mehr. Trelkowski strich sich mit der Hand über die Stirn. Er hätte sich von dem Schauspiel am Fenster wegreißen mögen, aber es fehlte ihm die Kraft. Simon Schul bewegte sich wieder. Keine ihrer Gesten, die sie aufführte, um sich abzuputzen, dann um an der Kette zu ziehen, entging Trelkowski. Er sah, wie sie ihre Kleider ordnete und hinaustrat. Das Minutenlicht erlosch. Nun erst gelang es ihm, sich umzudrehen. Er fuhr fort, sich auszuziehen, doch seine Hände zitterten, als er das Hemd aufknöpfte. Er musste zerren, um sich seiner zu entledigen. Mit einem unheimlichen Geräusch zerriss es. Er bemerkte es nicht. Er dachte nur an das Schauspiel, dessen Zeuge er soeben geworden war. Es war weniger die Vision Simon Schuls geisterhafter Erscheinung, die ihn verwirrte, zumal er nicht daran zweifelte, dass das Fieber an der Halluzination schuld war, sondern ein eigenartiges Gefühl, das sich seiner bei ihrem Anblick bemächtigt hatte. Für einige Sekunden glaubte er, sich auf die Toilette versetzt. Und von dort aus blickte er auf das Fenster seiner Wohnung. Er sah die gegen die Scheibe gedrückte Nase. Einen Mann, der ihm zum Verwechseln ähnlich war. Augen, die vor Schreck aus den Höhlen traten.